This is the Bellarmine Hypnotist. On this episode, we will hear Benedict Bock's story, Die Zerstörung des Menschen war sein Hobby, read by Felix Jungo, in which a disgruntled cormorant, obsessed with taking notes and tormented by his over-friendly neighbors, the ducks, begrudgingly accepts an invitation to a birthday party and embarks on a much-needed introspective journey.
Die Zerstörung des Menschen war sein Hobby. Eine Geschichte von Benedikt Bock, gelesen von Felix Jungo.
Ob ich mich damals selber mochte? Nein, ich habe mich grausam gefunden. Tief innen drin fand ich mich abscheulich. Ob mich damals andere gemocht haben? Ich schätze nicht. Gesagt hat mir das allerdings niemand. Aber es war mir auch egal. Zumindest habe ich geglaubt, dass es mir egal war. Traurig? Nein, eher düster, ja.
Zweieinhalb Jahre vorher. Ich sitze also in meinem Einzimmer-Apartment am Fluss. Sonnenseite, aber trotzdem genug Schatten. Die Bude damals war der Hammer, weil ich möchte nicht übertreiben. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, der Bau war eher bescheiden. Aber ich habe mich dort gefühlt wie ein König. Luxus ist für die anderen und die Perlhühner, sagte ich immer. Damals verbrachte ich viel Zeit in der Küche. Der kleine Esstisch war das Zentrum. Ein Sammelsurium, Arbeitsfläche und nur selten Tisch. Klopapier, Wunderkerzen, getrocknete Blumen, Spielzeugautos, Stofffetzen, Rechnungen, haufenweise gesammelte Bücherseiten und halb erhaltene Artikel alter Tageszeitungen, getrocknete Fischgräte und diverse löchrige Sportschuhe. Weil ich zu dieser Zeit einen ausgeprägten Fetisch für die Sohlenmuster von Sportschuhen pflegte, alles fand seinen Platz auf der abgenutzten Tischplatte. Das Ganze wie eine große Patchwork-Decke aus Werten und astigen Aktualitäten, irgendwie auch weich. Die Bleistifte hatte ich in einen Butterklotz gesteckt, den ich nicht anrührte, sondern nur der Pragmatik wegen schätzte. Zwei Strohhalme steckten auch drin, der Ästhetik wegen. Die Küche war zur Flussseite geöffnet und mit völlig wirrem Grün zugestellt. Nur ich wusste, wo die Löchlein waren, um hinauszuschauen. Von außen sah man nur Dickicht, meine ganz persönliche Mauer. Niemanden konnte ich damals weniger ertragen als Enten. Bei den Enten war Ende. Am schlimmsten war es, wenn sich Enten irgendwo wieder so gefällig anbiederten, wenn sie absichtlich so auf Tollpatschige taten oder wenn einer dieser eiteln Erpel seine Brust rausstreckte, den Spaziergängern entgegen, die dann entzückt stehen blieben, um den perversen Erpel dabei zuzusehen, wie sich mit dem Schnabel über die Brust strich und dann sein Gefieder mit dem Brustfett einzucremen, widerlich. Alle fanden das dann immer so entzückend. Was war daran entzückend?
Entschuldige, bei Enten geht mir manchmal immer noch die Galle.
Kein Vergleich zu früher. Früher war das viel schlimmer. Heute bin ich wirklich ausgeglichen im Gegensatz zu früher. Weißt du, das mit den Enten war mir auch schon damals schon klar, dass die Enten den Fettfilm auf den Federn brauchen, damit das Wasser nicht in ihr Gefieder eindringt. Das macht schon Sinn. Aber warum dann diese Brustfettverstreichprozedur immer so prominent vor allen stattfinden musste, das konnte mir bis dahin niemand erklären. Aus meiner Küche heraus diagnostizierte ich den Enten eine ausgeprägte exhibitionistische Störung, die mit einem Ego-Problem einherging, und ich schrieb sogar einen Aufsatz, den ich an verschiedene wissenschaftliche Psychologie-Magazine versendete, der allerdings niemals gedruckt wurde. An diesem einen Morgen sitze ich also am Küchentisch und versuche mich an irgendeinem Buch. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was es genau war, aber es war unmöglich zu lesen. In den Tagen zuvor hatten sich Fruchtfliegen in meiner Wohnung zu einer Unzahl vermehrt und schwirrten überall unzurechnungsfähig herum. Ließ ich eine Tasse Tee stehen, waren Fruchtfliegen drin. Hatte ich etwas gekocht, waren Fruchtfliegen drin. In der Toilette waren Fruchtfliegen drin. Das Lesen mit diesen vollgetrunkenen Flugpunkten über den Zeilen und Buchstaben war unmöglich. Meine Augen zoomten umher wie ein Autofokus im Schnee. Buchstaben flogen, Fliegen lasen, Zeilen schwammen. Wütend versuchte ich, die Biester zu erwischen und ruderte erfolglos in der Luft herum. Außer Atem setzte ich mir wieder über den Text, als ich bemerkte, dass eine Fliege auf der aufgeschlagenen Seite über einem kleinen N ausruhte. Ich wartete einen Moment und schlug das Buch zu. Als ich es wieder öffnete, klebte sie flach gedrückt zwischen den Zeilen. Wie die Fliegenleiche ihre Beinchen von sich ausstreckte und damit den Bauch, das kleine A, darüber kitzelte, löste eine hohe Befriedigung in mir aus. Ich wiederholte den Trick mit der Buchfalle dann noch ein paar Mal, als es draußen lautstark quakte. Dann kam das Quaken näher und ich stellte mich tot. Ente? Hallo? Ist vielleicht jemand zu Hause?
Ich frage mich bis heute, woher zum Teufel die Ente wusste, dass ich zu Hause war.
Angewidert ergab ich mich und streckte meinen Kopf durch die Pflanzen aus der Küche raus. Ja? Ente. Ah, das ist ja schön. Grüß dich. Hast du's gut, ja? Super? Du, ich will dich auch gar nicht lange stören. Also stören wollte ich dich eh überhaupt nicht, aber es gibt Neuigkeiten. Weißt du es schon? Nein. Ente. Wirklich nicht? Okay, also pass auf. Eine Freundin am See hat gestern 7 neue Küken bekommen. 7. Ist das nicht großartig? Alle sind wohlauf und heute stoßen wir zusammen an. Ein paar Haubentaucher und die Schwäne kommen auch. Du bist herzlich eingeladen. Nein. Ente? Hatte ich mir schon gedacht, aber macht ja nichts. Dann vielleicht einfach beim nächsten Mal. War schön, mit dir zu quatschen. Mir war schlecht. Ich hatte die Welt nicht gebeten, mit mir in Kontakt zu treten. Und trotzdem hatte ich eine Einladung zu einem Entengeburtstag erhalten. War es denn nicht möglich, auch in der Stadt einfach für sich alleine zu bleiben, ohne diese widerwärtige Gesellschaft von überfreundlichen Mitlebenden, die einem etwas Gutes wollten? In meiner Wut über das unverschämte Eindringen in meine Privatsphäre zerquetschte ich noch 7 Fruchtfliegen und schleuderte das Buch dann in den Fluss, wo es gleich von einer wild gewordenen Schar Möwen umkämpft wurde, weil sie es für einen braunkrustigen Brotlaib hielten. Es beruhigte mich, dass ich mit meiner Wut Neid und Gier erzeugt hatte. Und mein schadenfrohes Lächeln spiegelt sich sanft im fließenden Wasser. Ich nahm einen Stift aus der Butterhalterung und notierte auf einer Rechnung der Stadtwerke. Notiz 1327. Bücher und Brot. Anfang aller Kriege. Danach ordnete ich die Notizen in den Zettelkasten unter B wie Brot. Irgendwann hatte ich angefangen mit dem Notieren. Das war irgendwann einmal passiert, so wie in den Höhlen irgendjemand einmal angefangen hatte, etwas an die Wand zu kritzeln. Das mit dem Ordnen und Verwahren kam dann später dazu, nachdem ein 3-tägiger Regenschauer die losen Zettel in meiner alten Wohnung die Treppe hinuntergespült hatte und alles in der Kanalisation verschwand. Das war scheiße. Nach der Brotepisode setzte ich mich wieder hinter meine Blätterwand und spähte argwöhnisch durch eines der Laublöcher hinaus auf den Fluss. Draußen war jetzt alles so ruhig und die gemächliche Strömung mit ihren verträumten Verwirbelungen massierte meine Gedanken. Ich erinnerte mich an Notiz 792. In Slowenien tragen alle Flüsse weibliche Namen. Und glitt in eine neblige Dunkelheit, die sich Schritt für Schritt in das Bild eines Sees verwandelte. Von oben sah ich eine Versammlung von heiteren Wasservögeln in der Abenddämmerung. Da erkannte ich die Ente vom Morgen, wie sie Tränen lachte und sich den Bauch hielt. Aus der Luft kam ich ihnen näher und es schien, als würden sie mich nicht bemerken. Langsam wurde ich das Gelächter hindurch die ersten Wortfetzen zu vollen Sätzen. Ente.
Leute, wartet, das müsst ihr euch anhören. Als ich dann so in die Nähe seiner Bruchbude komme, fange ich absichtlich an, wie blöd zu quaken, sodass er mich hören musste. Aus seiner Küche höre ich dumpfes Klopfen und ich denke noch, ja gut, was auch immer, immerhin ist er zu Hause. Dann verdrehe ich die Augen, setze einen dummen Gesichtsausdruck auf und fange an, ihn zu rufen, so laut ich kann. Dann siehe da, steckt er seinen Kopf aus dem Fenster. Ich hätte seinen Blick sehen sollen.
Schallendes Lachen und Krächzen. Ein Schwan prustete sein Getränk einem Reiher ins Gesicht und ein Haubentaucher musste nach Luft schnappen, um nicht im Lachwahn zu ertrinken. Dann wurde es plötzlich still und alle Partygäste drehten sich zeitgleich, aber in Zeitlupe, ihre Körper Richtung Himmel. Ich war aufgeflogen und die Blicke der anderen Vögel trafen mich wie eine Ladung Schrot. Meine schwarzen Federn segelten langsam Richtung See und dicklippige Karpfenmäuler schlürften mein verteiltes Gefieder von der Wasseroberfläche. Ich klebte nackt und festgefroren am Himmel, tosendes Gelächter von unten. Als ich entsetzt aufwachte, griff ich hastig nach den feinen Federn um meinen Bauch. Alles war noch da, ich war wach. Noch halb im Schlaf griff ich nach Zettel und Stift. Notiz 1328. Die Hölle, das sind die anderen. Es war völlig klar, was diese Panikattacke in Form eines Traumes zu bedeuten hatte. Ich musste zu diesem gottverdammten Fest. Am späten Nachmittag machte ich noch einmal einen Tauchgang, was ich mir eigentlich gerne gespart hätte, aber mir war völlig klar, dass es auf dem Fest wieder nur Vegetarisches geben würde und ich zuschauen konnte, wie die anderen getrockneten Seetang snackten. Die Jagd gelang und ich konnte einen dicken Döbel erwischen, immerhin. Später traf ich einen Schwarm kleinerer Rotfedern, von denen ich dann auch ein paar hinunterwürgte. Mit einer guten Grundlage im Bauch machte ich mich also auf den Weg. Am See hatte man sich unter einer großen Trauerweide versammelt. Und auch meine Vegetarierprognose hatte sich bewahrheitet. Aus der Ferne sah ich einen Haufen Enten, einige Schwäne mit dreckigen Hälsen, ein paar Gänse, Haubentaucher und Teichhühner. Niemand fraß Fisch. Zwischen den Vögeln paddelten die Kleinen und die ganz Kleinen umher. Am Himmel kreiste ein Milan, der wohl darauf hoffte, dass sich eines der Küken zu weit von der Party entfernte. Zwei Graureiher standen gelangweilt am Ufer und mir war nicht ganz klar, ob sie eingeladen waren oder ob sie einfach nur wie Reiher in der Gegend herumstanden. Ich fragte allerdings auch nicht nach. Die Eisvögel machten wie immer ihr eigenes Ding und waren wie zu erwarten nicht gekommen. Grundsätzlich waren Eisvögel immer gut drauf, weil sie einfach ein bisschen bunter im Kopf waren als die meisten der lahmen Seegesellschaft. Als ich ankam, sagte ich freundlich Hallo und grüßte die ganzen Enten, die Schwäne, die Haubentaucher und die Teichhühner, die mich verdutzt anstarrten, als sei anstelle von mir ein Meteorit gelandet. Mir gefiel das und ich bemerkte, wie wenig doch nötig war, um die Gesellschaft völlig aus den Angeln zu hebeln. Ich schmunzelte sogar ein bisschen, ein kleiner Triumph. Dann gratulierte ich den Eltern höflichst zur erfolgreichen Reproduktion und machte mich für meine Verhältnisse sehr gut gelaunt auf zur Bar, an der zwei Erpel abhangen und an den Drinks mit Eiswürfeln nippten. Wahrscheinlich Junggesellen, dachte ich, also möglicherweise auch manchmal einsam und deswegen nicht gesprächig. Mit ihren Nickelbrillen sahen sie allerdings irgendwie intellektuell aus, wahrscheinlich Schnösel. Ich bestellte Rum auf Eis mit einem Spritzer Zitrone. Nachdem ich mir den ersten Drink ziemlich schnell hinter die Stirn gegossen hatte, bestellte ich sofort noch einen. Gemächlich begann der Rum in den vorderen Federspitzen zu kribbeln. Mir wurde langweilig. Ich bat den Bartender um einen Bierdeckel und einen Stift. Notiz 1329. Nichts ist schlimmer als die Gesellschaft von Gesellschaft. Dann schaute ich rüber zu den Erpeltypen und quatschte sie einfach an. Ich, ey, die Erpel, ey, ich, ihr wisst gar nicht, wie sehr ihr mir mit eurem Gehabe auf den Sack geht.
Aus Langeweile hatte ich noch nie eine Schlägerei angezettelt, aber warum nicht? Ich wusste eh nicht, was ich auf diesem Fest verloren hatte.
Der eine, hä, was? Der andere, hat er eine Meise? Ich, ihr habt mich schon richtig verstanden. Dieses ganze Getue, dieser ganze Zirkus, dieses Aufmerksamkeitsgebettel, was läuft bei euch nicht richtig? Der eine, was will der Vogel? Der andere, Was willst du, Vogel? Ich will, dass ihr euch von den Menschen nicht so anbietet. Ich will, dass ihr nicht so auf süß tut vor den Schweinen. Ihr habt denn, habt ihr denn keinen Stolz? Bah. Ich ächze den Rest meines Ruhms und bestellte eine neue Runde. Der eine. Schau dir den Meerraben an. Nenn mich nicht Meerrabe. Mit diesem Scheiß haben die alten Griechen angefangen und ihre einfallslosen Nachfahren haben es einfach so über 2500 Jahre nachgeplappert. Sehen denn Kormorane aus wie Raben? Ich nenne euch Enten ja auch nicht einfach Wassersittiche, nur weil ihr ein paar grüne Federn habt. Der andere. Was ist dein Problem, Bruder?
Er hatte tatsächlich Bruder gesagt.
Ich. Mein Problem geht auf zwei Beinen, fährt Auto und raucht Zigaretten. Mein Problem ist auch dein Problem, Bruder. Der eine. Ich verstehe immer noch nicht, was alle Kormorane so ein Komplex haben, wenn man sie Meerrabe nennt. Du etwa? Der andere. Nein, es bedeutet ja schließlich dasselbe, oder? Und die Raben können ja auch nichts dafür. Ich. Nein, sie können nichts dafür, allerdings gehen sie mir auch auf den Sack, weil sie viel besser dran sind als wir. Während man die Raben und Krähen im Mittelalter zu mythologischen Figuren auserkoren hat, wurde den Meerraben lediglich vorgeworfen, den Fischfang zu stören. Und was kam dann? Nichts als Verfolgung und Vertreibung. Den scheiß Krähen dagegen wurde von den scheiß Menschen heilende Kräfte zugesprochen. Völlig irre. Zum Beispiel stellte man aus ihren Eingeweide vermischt mit Kümmelsamen ein Pulver gegen Epilepsie her. Mit Krähenfett und Blut schwärzte man sich das Haar und mit gekochtem Hirn glaubte man Augenwimpern verlängern zu können. Das Rabenherz war als Heilmittel gegen Asthma sehr beliebt. An manchen Orten glaubte man sogar, Krähen bringen den Menschen die Kinder. Ich kotz gleich. Der andere, hä, wart mal. Wärst du nachts gerne so zerhäckselt und von einem kranken Typen verspeist worden? Ich? Hast du sie noch alle? Natürlich nicht. Ich will sagen, dass die Raben im Gegensatz zu uns wenigstens für irgendetwas respektiert wurden, bevor man sie zur Strecke gebracht hat. Auch wenn die Gründe dafür ausgemachter Wahnsinn bleiben und die Raben sie sicherlich nichts für ihren Tod kaufen konnten. Aber immerhin, wir sind dagegen einfach nur so abgeknallt worden. Erst zum Raben gemacht und dann nicht wie ein Rabe behandelt. Willkür und Wahnsinn sind die wahren Götter des Menschen. Mein Lieber, du brauchst eine Pause. Der andere, was hast du da bestellt? Ich, Rum auf Eis mit einem Spritzer Zitrone. Kommt gut. Der eine, der Vogel ist ein Südseemelancholiker. Ich, nein, ein Vogel mit Geschmack. Der andere, hast du noch mehr Probleme, die du gerne loswerden willst? Zum Wohl. Ich, auf mich. Der eine, Prost. Wir nahmen einen Schluck und ich holte tief Luft. Ich, ja, ich habe tatsächlich noch ein Problem. Und zwar mit euch Enten. Aber warte der Reihe nach, ich muss von vorne anfangen. Wir Kormorane sind sehr loyale Wesen und auch sehr stolz darauf. Wir sind ganz oder gar nicht. Entweder alleine oder mit Familie. Unsere Loyalität ist heilig, könnte man sagen. Und weil der Mensch nun einmal ein Schwein ist, hat er sich genau diese Eigenschaft zunutze gemacht. Der andere. Wie? Ich. In China haben wir früher unsere Eier gestohlen und sie dann von Hühnern zu Ende brüten lassen. Von Hühnern. Und als die jungen Kormorane dann geschlüpft waren, ging es richtig los. Zuerst lernten die Jungtiere den Fischfang von den älteren Kormoranen in der Gefangenschaft. Danach wurde ihnen beigebracht, auf dem Rand eines Bootes zu sitzen. Sie waren angeleint und trugen einen Halsring. Der nächste Schritt war, auf Kommando zu fischen und den gefangenen Fisch zurück zum Boot zu bringen, wo ihnen die Beute vom Meister abgenommen wurde. Der Halsring hinderte die Jungvögel, den Fang zu schlucken. Als Belohnung wurden sie mit kleinen Fischstückchen und Garnelen gefüttert. Ein loyales Leben in Sklaverei, sage ich euch. Bah. Der eine, oh Gott. Der andere schaute beschämt aufs Wasser. Wir alle nahmen einen Schluck und es herrschte schweres Schweigen, bis ich wieder ansetzte. Ich, mir geht es nicht darum, hier für euch den Gruselonkel zu spielen. Ich möchte euch nur noch einmal daran erinnern, von wem ihr genau eure Bäuche cremt und von wem ihr die Krumen fresst. Ihr müsst damit aufhören, dringend.
Willkür und Wahnsinn.
Der eine. Der Vogel glaubt, er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Der andere. Ich denke, es wird Zeit, dass du uns jetzt einmal zuhörst. Dann richtet er seine feine Nickelbrille. Der andere. Also wir Enten können auch ein Liedchen davon singen, mein Freund. Es ist ja schließlich immer noch so, dass Ente auf der Speisekarte von fast jedem asiatischen Restaurant steht. Und darum haben wir schließlich auch nicht gebeten. Massenhaltung, verseuchtes Zuchtfutter, industrielle Schlachtung. Was möchtest du hören? Kannst dir etwas aussuchen. Ich starrte etwas benommen in die Leere und spürte, wie der Alkohol mich langsam in seine warmen Arme nahm. Der Erpel setzte wieder an. Der andere. Und? Hast du eine Lösung? Ich auch nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass diese ganzen Extreme wie Hass, Kampf und Revolte uns auch nicht weiterbringen. Wir müssen doch schauen, dass wir jetzt gut leben und dass auch unsere Kinder gut leben können, oder nicht? Deswegen ja auch heute dieses Fest. Wir werden wieder mehr, unsere Kinder sind gesund. Das ist doch ein Grund zur Freude, nicht? Ich sagte nichts. Der andere. Und um in diesem glücklichen und friedvollen Zustand zu bewahren, haben wir uns unter den freilebenden Enten darauf geeinigt, dass es eine gute Strategie ist, vor den Menschen als, wie du schon sagst, tollpatschig, süß, unterhaltsam aufzutreten. Weißt du, Menschen sind ja auch nichts weiter als gefühlsgesteuerte Säugetiere und das muss man doch ausnutzen, wenn man die Chance dazu hat. Wir versuchen den Menschen emotional an uns zu binden. Wenn man sich die Geschichte anschaut, kann man doch zusammenfassend eins sagen. Das, was er liebt, tötet er weniger, oder?
So viel strategisches Denken hatte ich den Enten beim besten Willen nicht zugetraut. Auf eine Art war diese Haltung sogar beeindruckend. Der Mensch reagierte auf die Enten mit Liebe und Brotkrumen und die Enten lachten sich ins Fäustchen. Genial. Zugeben konnte ich das vor den Enten allerdings nicht.
Ich, okay, ja, verstehe. Für mich bleibt ihr trotzdem Opportunisten. Wenn ich es recht überlege, seid ihr im Grunde Mittäter, weil ihr mit den Menschen gemeinsame Sache macht. Da wird mir schlecht. Bah! Ich kippte den letzten Schluck Rum in mich hinein und startete mit drei kräftigen Flügelschlägen gen Himmel. Es war inzwischen Nacht geworden und ich segelte mit meiner Wut über die Klugheit und Zufriedenheit der Enten über die Stadt, die mit ihren Lichtern für andere wahrscheinlich schön aussah. Für mich nicht. Ich fand alles zum Kotzen, weil ich realisierte, dass Kormorane im Gegensatz zu Enten von Menschen eben einfach nie als süß empfunden werden würden. Und dass auch diese gut klingende Option einer Strategie zum Erhalt meiner Art für mich und meine Sippe einfach nicht in Frage kommen würden. Wenn Ornithologen unsere Gefieder immer noch als schmutzig grau beschrieben und eben nicht als schimmernd grün wie bei den Enten, schmutzig grau war regelrecht bösartig. Dreck, Abfall, Müll sind schmutzig. Schmutz ist schmutzig. Kormorane sind sauber. Diese Schweine von Menschen. Nachdem ich dann eine Weile geflogen und die Wut etwas abgeklungen war, begann die Selbstgeißelung. Wieso konnte ich mich nicht einfach für die Enten freuen? Warum war ich nicht imstande, den Enten zu ihrem Gut zu gratulieren, wenn wir doch eigentlich alle einen gemeinsamen Feind hatten? Was war falsch mit mir?
Im Grunde hatte ich auch damals schon eine Ahnung, was eigentlich los war. Nur war ich weit davon entfernt, mich dem Ursprung meiner Gehässigkeiten zu stellen. Dabei wünschte ich mir nichts mehr als zufrieden, um vielleicht sogar ein wenig glücklich zu sein. Ich meine, schau mich heute an. Im Vergleich zu früher bin ich ein völlig neuer Vogel. Und klar, heute stehe ich dazu, aber damals wäre das für mich unvorstellbar gewesen. Heute weiß ich, dass ich mich damals so sehr hasste, weil ich insgeheim an mir etwas Menschliches entdeckt hatte. Dieses Etwas musste vom Menschen irgendwie auf mich übertragen worden sein. Und ich vermutete, dass ich als Stadtkormoran einfach zu viel Zeit in der Nähe des Feindes verbracht hatte. Ich diagnostizierte, dass ich den Menschen zu viel zugehört hatte, wenn sie sich am Fluss trafen und ihren Liebeskummer teilten, ihre Probleme bei der Arbeit besprachen, ihre Wünsche formulierten, ihr Leid klagten oder einander von ihren Ängsten berichteten.
Ich ging davon aus, dass das, was ich fühlte, ähnlich einem Virus von Menschen auf mich übergesprungen war und ich es nie wieder loswerden würde. Zum einen hasste ich das Gefühl an sich. Noch nie zuvor hatte ich etwas ähnlich Unangenehmes gefühlt. Zum anderen hasste ich, dass dieses Gefühl, das ich hasste, auch noch vom Menschen kam und mich damit zu einem menschenähnlichen Wesen machte. Ich hasste, dass ich damit völlig alleine war. Ich hasste, dass ich mit niemandem darüber sprechen konnte. Ich hasste, dass ich keinen Ausweg sah. Und ich hasste sowieso, dass ich alles hasste.
Wie gesagt, nein, ich mochte mich damals nicht.
Wie und wo das angefangen hat? Lass mich mal überlegen. Ich würde sagen, es kam schleichend. Als junger Kormoran habe ich einfach das nachgemacht, was mir von meinen Eltern und unserer Kolonie vorgelebt wurde. Ich beobachtete, wie man Nester baut, wie man fliegt, wie man fischt oder wie man sich nach dem Fischen eben wieder trocknet. Oftmals saßen wir dann alle zusammen mit weit ausgestreckten Flügeln auf Ästen, Steinen oder Anhöhen. Alle zeigten für alle sichtbar ihr Intimgefieder, während wir uns in der Sonne oder im Wind trockneten. Und an dieser Stelle unterscheiden wir uns eben maßgeblich von den Enten. Unser Gefieder ist nicht fettig und wasserabweisend, sondern saugt sich unter Wasser beim Tauchen regelrecht voll, sodass wir an Auftrieb verlieren und Tiefe gewinnen. Unsere Federn werden zu einer gewichtigen Haut. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, dass wir uns hinterher trocknen müssen und das funktioniert traditionell am besten auf einem erhöhten, freistehenden Punkt an der frischen Luft. Wie gesagt, in der Kolonie ist mir meine Exponiertheit dabei nicht ein einziges Mal aufgefallen. In der Sauna merkt man ja irgendwann auch nicht mehr, dass eigentlich alle nackt sind, oder? Als ich dann nach der Schule von zu Hause weg bin und in die Stadt zog, ging es langsam los. Zwar war es sehr befreiend, auf eigenen Füßen zu stehen. Es war interessant, den Menschen zu lauschen und die anderen Tiere zu studieren, wie sie mit den Gegebenheiten der Stadt umgingen, aber etwas war mit meinem Umzug schlagartig anders. Ich konnte nur nicht sagen, was das war. Es vergingen 1 bis 2 Jahre, in denen ich täglich dabei zusehen konnte, wie in mir die Unzufriedenheit stieg. Ich grüßte nicht mehr, wenn ein Haubentaucher vorbeischwamm. Mit meiner Nachbarin der Wasserspitzmaus machte ich keine Witze mehr über die Schabrackenspitzmaus, sondern fand das kleinwüchsige Nagetier irgendwann nur noch vulgär. Meiner Freundin, der Geburtshelferkröte, sagte ich irgendwann, sie soll sich verpissen oder ich würde sie fressen. Ich wollte mehr und mehr alleine sein. Die Enten gingen mir auf die Nerven und die Schwäne wandelten sich in meiner Wahrnehmung von einfühlsamen Romantikerinnen und Romantikern zu selbstverliebten Ärschen. Bis dann eines Tages der Groschen fiel. Ich schämte mich. Ich schämte mich, ein Kormoran zu sein, ich schämte mich für meine Federn und ich schämte mich als einziger auf einem Stein mitten im Fluss vor den Augen aller tierischen und menschlichen Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt, nackt, mit ausgebreiteten Flügeln mein Gefieder trocknen zu müssen. Das Schlimmste? Ich schämte mich wie ein Mensch. Und über die Scham kam auch der Neid auf die anderen, die es offensichtlich besser getroffen hatten, der sich dann in Gehässigkeiten und Feindseligkeiten äußerte. Ich zog mich zurück, ging eigentlich kaum mehr vor die Türe. Das Jagen ließ ich fast ganz sein, manchmal, wenn ich es nicht mehr aushielt, wartete ich bis zur Dämmerung, tauchte fast im Finsteren den Fischen hinterher und trocknete mich anschließend in der blickdichten Dunkelheit. Ansonsten fand ich nachts genug Reste in Mülleimern und ernährte mich von den Abfällen des wöchentlichen Fischmarkts.
Ob das nicht schlimmer war, als ich ein wenig zu schämen? Nein, war es nicht. Es war einfach normal für mich. Der Mensch hatte es geschafft. Ich fühlte mich schmutzig.
So ging das dann eine Weile bis zu dem Tag, an dem ich mich also zwang, zu dem Entenfest zu gehen und wütend, geladen und besoffen zu Hause eintraf. Dass die Lösung all meiner Probleme genau in diesem Moment in Sichtweite lag, konnte ich nicht wissen. In der Küche nahm ich mir ein Bier aus dem Kühlschrank und warf mich auf den Stuhl neben der Blätterwand. Die Nacht war sternenklar, meine Gedanken drehten sich und das Bier half mir, wieder etwas klarer zu sehen. Ich legte den Kopf zurück und ließ meinen Blick über den Himmel streifen, als mir eine Sternenkonstellation besonders auffiel. Eine Gruppe von grell leuchtenden Punkten bewegte sich, wie an einer Kordel aufgefädelt, mit dem bloßen Auge verfolgbar, langsam den Himmel entlang. Mir war zuerst nicht klar, was ich da sah. Ich rieb mir die Augen, stellte nochmal scharf und kam zu dem Schluss, dass ich mir diese Sternkette nicht einbildete. Hektisch torkelte ich nach draußen zum Fluss und stieg auf einen Felsen, von dem ich klare Sicht hatte und starrte weiter in den Himmel. Dann die Eingebung. Ich erinnerte mich, dass ich vor kurzem von der Küche aus dieses Gespräch von diesen Typen mit angehört hatte. Die Kerle hatten ihre Aktentaschen abgestellt, ein Bier geöffnet und machten sich für den Feierabend genau vor meiner Wohnung breit. Zuerst plätscherte die Unterhaltung völlig fad vor sich hin. Irgendwann wurde einer der beiden allerdings enthusiastisch und in seinem Monolog fielen Begriffe wie Erfindertum, Milliardeninvestitionen, Entdeckergeist, Amerika, Zukunftsvisionen, Space und riesige Profite. Ich konnte sehen, wie die Augen der Typen leuchteten und ihre Ohren vor Aufregung glühten. Der eine erzählte, dass es diesen unglaublichen Südafrikaner gab, der zusammen mit seinem Unternehmen in den USA an einer völlig neuen Vision der Welt und des Weltraums tüftelte. Scheinbar war dieser Mensch, von dem da die Rede war, einer der reichsten Weltbürger, hatte irre Ideen und die Mittel, diese auch zu realisieren. Ein echter Explorer, wie einer der beiden meinte. Auf jeden Fall bekam ich mit, dass dieser Explorer damit angefangen hatte, 12.000 Satelliten in den Weltraum zu schießen, die wie ein großes Netz um die Erde verteilt werden sollten, um die Menschen auch an den entlegensten Orten mit leistungsstarkem Internet zu versorgen. Und bald sei eben einer der ersten Reihen dieser Satelliten bei gutem Wetter auch über unserer Stadt zu sehen, sagte der eine. Und man könne sie ganz einfach erkennen, weil sie sich erstens bewegten und zweitens heller leuchteten als die Sterne. Die alten Sterne können einpacken, meinte er dann noch und beide lachten. Dann fuhr er fort. Ja, und dann gäbe es ja auch noch die ganzen Tech-Kritiker, die alle meinten, dass dieser Vorstoß in die Atmosphäre nicht rechtens sei, weil es ja nicht sein könnte, dass sich einfach eine Person den Weltraum aneignete. Außerdem sei es ja ganz klar, dass es bei dem Satellitennetz nur darum ginge, die Menschheit zu kontrollieren und dass wir dann alle im übertragenen Sinne ausnahmslos nackt seien, weil über das Netz dann auch jeder Mensch immer sichtbar wäre. Entwicklungsgegner, Spießer, Hippies, schmatzte es dann aus dem anderen heraus und sie verfielen wieder in Gelächter.
Und als ich dann da auf dem Stein in dieser Nacht unter diesem funkelnden Band der Satelliten stand und bemerkte, dass sie wirklich heller leuchteten als die Sterne, fiel mir dieses ganze Gespräch wieder ein. Und dann erst checkte ich, was der eine der beiden Typen da gesagt hatte.
Unter den Satelliten seien wir alle nackt. 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 Ich spürte ein sanftes Kribbeln in meiner Bauchgegend. Einen kleinen Anflug von Euphorie, als ich realisierte, dass wir im Grunde ja eigentlich alle zusammen nackt sind und dass meine Schamanflüge damit der Vergangenheit angehören konnten. Ich musste lachen. Ich lachte tatsächlich einfach los. Ich lachte über mich selbst, weil ich mich dumm fühlte. Ich lachte über mein Leben, weil es sich dumm anfühlte. Und ich lachte über die dummen Menschen, die, ohne es zu wissen, ohne dass ich sie jemals gebeten oder gefragt hätte, mein ganz persönliches Problem gelöst hatten. Diese Vögel.
Ich weiß ja nicht, ob du das kennst, aber es gibt ja diese Momente, an denen einfach alles anders ist.
Das war so einer. Ich konnte auf jeden Fall spüren, wie in mir ein Knoten nach dem anderen platzte und sich meine Krämpfe begannen zu lösen. Alles fühlte sich lächerlich an. Enten hassen, lächerlich. Menschen hassen, lächerlich. Sich selbst hassen, lächerlich.
Und das klingt jetzt alles ganz einfach, ich weiß. Man würde denken, das sind ganz grundsätzliche Dinge, von denen jeder Vogel weiß, dass sie zu nichts führen. Aber ich sage dir, steckt man erst einmal da drin, ist man blind und das Dilemma ist, dass ja tatsächlich jemand vorbeikommen könnte, um dir zu sagen, dass du blind bist. Aber du würdest dem Vogel nicht glauben, weil du ja klar siehst. Zumindest bist du überzeugt, dass du klar siehst. Irgendwie muss man raffen, dass es die eigenen Hände sind, die du dir da vor die Augen hältst, verstehst du? Puh, ich will jetzt hier auch nicht übertreiben. Ich hatte ja keine Erleuchtung oder sowas. Das würde ich nicht sagen. Ich bin ja auch kein Esoteriker, aber ich kann definitiv sagen, dass die Satelliten etwas bewegt haben. Aber vielleicht war es ja auch die Kombination aus den Satelliten und dem Besäufnis mit den Erdbeeren, denke ich heute.
Da auf meinem Stein musste ich zugeben, dass ich die Entensicht auf die Dinge sogar richtig gut fand, obwohl ich mir selber nicht vorstellen konnte, den Menschen physisch so nahe zu kommen wie sie. Auf eine Art war das ja mutig, auf eine andere Art auch sehr riskant. Sie wussten scheinbar ziemlich genau, was sie da taten, und es funktionierte ja auch. Letzten Endes wurden sie von den Menschen geschützt, weil sie ihm nah waren und er sie lieb gewonnen hatte. Sie hatten das emotionale Säugetier mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Mich hatte das damals wirklich beeindruckt und tatsächlich auch inspiriert. Im Gegensatz zu ihnen kam ich mir dann ehrlich gesagt etwas plump vor mit meinen eindimensionalen Antipathien gegenüber den Menschen. Wie gesagt, einfach etwas lächerlich. Und während ich das alles dachte, bewegten sich die Satelliten über mir ganz langsam auf den Horizont zu, bis sie hinter der Welt verschwunden waren. Dabei kam mir noch ein anderer Gedanke. Mir wurde klar, dass ich da von meinem Steinchen aus dabei zuschaute, wie der Mensch sich ja einfach im großen Stil selbst sabotierte. Seine Ausbreitung machte ja nicht einmal vor dem Weltraum Halt, und die metallenen Flugobjekte in der Atmosphäre richteten sich ja nicht gegen irgendeine andere Art oder die Tiere, sondern im ersten Moment nur gegen ihn selbst.
Der Mensch breitet sich aus, bis kein Fleck mehr übrig ist. Und dann wird alles knapp. Und dann werden andere Menschen vertrieben, die dann irgendwo anders hin müssen, wo es auch keinen Platz mehr gibt. Und denen gefällt das dann nicht und dann gibt es Kämpfe und alle haben Hunger und das Wasser wird knapp und währenddessen geht es anderen gut, aber auch nicht auf ewig und dann müssen sie auch irgendwo anders hin und dann gibt es wieder keinen Platz. Und der Weltraum ist ja auch schon voll, weil da Satelliten eine silberne Schicht um die Erde bilden. Und wenn diese Satelliten dann ausfallen, bricht auf der Erde ja eh alles zusammen. Der Mensch ist auf kurz oder lang dabei, sich selbst zu zerstören, glaube mir. Und weißt du, wen das am wenigsten interessiert? Die Natur. Die Natur macht einfach weiter. Und wir, und das ist das, was mir da auf diesem Stein in dieser Nacht unter den Satelliten mit einem Mal wie Schuppen von den Augen fiel, wir alle, also die Enten, die Reiher und die Eisvögel und die Unken und die Kröten und die Gänse und die Haubentaucher und so weiter und so fort, also wir alle haben offensichtlich für diese Choreografie der Selbstzerstörung als freilebende Tiere einen Platz in der Loge erhalten. Weißt du was? Wir sollten es uns einfach gemütlich machen, mein Lieber. Zurücklehnen und genießen.